Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir besuchen gleich Deutschlands größtes Migrationsmuseum. Und das, bevor es überhaupt steht. Dann schauen wir voraus auf das wichtigste Filmfestival der Welt. Wir besuchen Yoko Ono, fragen, wie zeitgemäß eigentlich Rainer Werner Fassbinder noch ist. Und wir suchen einen Künstler, der seit 50 Jahren vermisst wird. Etwa ein Drittel der Menschen in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. Ein Drittel. Und so fragt man sich, warum gibt es eigentlich noch kein größeres Museum, das sich einzig und allein diesem Thema widmet, Migration in Deutschland? Das soll sich ändern. In 4 Jahren, wenn alles gut geht, soll eins eröffnen in Köln. Das Museum Selma, so heißt es. Es entsteht in einer alten Industriehalle und seit heute wissen wir, wie dieses Museum genau aussehen wird, denn der Architekturwettbewerb ist entschieden. Fragen wir den Chef der Trägergesellschaft des Museums, Robert Fuchs. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Reden wir über das, wie dieses Museum Selma, über den Namen müssen wir auch noch reden, aber erstmal über die Form, tatsächlich in Köln aussehen soll, wenn es dann irgendwann steht. Das Atelier Brückner aus Stuttgart hat den Wettbewerb, den europaweiten Wettbewerb gewonnen. Also wie wird dieses Museum aussehen?
Also Sie müssen sich erstmal eine gigantisch große, 10.000 Quadratmeter große alte Industriehalle vorstellen. Diese Industriehalle ist etwa um 1900 gebaut worden und dort wurden Maschinen produziert. Das heißt also, sie ist selber schon ein Zeitzeugnis der Arbeitsmigration, wenn man so will. Wir haben Vereinsmitglieder, die tatsächlich auch in dieser Halle gearbeitet haben, also einen sehr engen Bezug zu dieser Halle. Und der Entwurf des Atelier Brückner, der besticht unter anderem dadurch, dass er sehr behutsam eben mit dieser Industriearchitektur umgeht, dass er die Dimensionen, die diese Halle hat, eine Länge von 200 Metern, dass damit eben gespielt wird, dass sie nicht überlagert wird. Und in dieser Halle wird eben dann das Museum Selma gebaut werden.
Und wie wird diese Halle umgestaltet?
Es werden Kuben hineingebaut aus Holz, aus Gründen der Nachhaltigkeit unter anderem. Und dort werden unterschiedliche Funktionen untergebracht. Also wir werden auf der einen Seite natürlich die Ausstellung haben, die besteht aus einer Chronologie, in die wir die Geschichte Deutschlands neu erzählen oder verweben wollen mit Migrationsgeschichte, aus Konzepträumen, in denen wir aus bestimmten Aspekten zeigen wollen, dass es Migration überall gibt, egal wo man hinschaut. Es gibt neben der Ausstellung aber auch Veranstaltungsräume, es gibt Workshopräume, es gibt unser Depot und das Archiv. Also sehr viele unterschiedliche Funktionen, die in dieser Halle untergebracht werden.
Dann ist die Rede von 150.000 Objekten, die da Teil der Sammlung sein sollen. Das heißt, die werden ein Depot haben, die werden ja nicht alles zeigen können. Was sind das für Objekte eigentlich?
Das sind ganz unterschiedliche Objekte. Unsere Sammlung reicht von 1945 bis in die Gegenwart hinein. Und das Schöne ist eben, dass wir aus der Zivilgesellschaft entstanden sind. Und das heißt also, wir sind keine staatliche Gründung, dann hätten wir wahrscheinlich sehr, sehr viel Verwaltungsschriftgut, sondern eben unsere Gründerinnen und Gründer sind in Betriebe gegangen, sind in Vereine gegangen und haben da sehr private Dinge von Menschen bekommen. Beispielsweise haben wir eine kleine portugiesische Karavelle, so ein Modellschiff, dass eine Mutter ihrem Sohn mitgegeben hat in den 60er Jahren. Der wollte eigentlich in Portugal zur See fahren, hat sich dann aber entschieden, in Deutschland zu arbeiten. Und sie gab ihm eben diese Karavelle, dieses Modellschiff mit nach dem Motto, Junge, komm bald wieder, erinnere dich, wo du herkommst. Und er hat 40 Jahre in Deutschland gearbeitet. Aber immer wenn er diese Karavelle sah, hatte er diese Verbindung eben zu seiner Herkunftsregion und ist dann eben 40 Jahre später wieder dorthin zurückgegangen. Und da kann man natürlich ganz, ganz viel eben über anhand dieser Karavelle, anhand dieses Objektes und dieser Geschichte viel erzählen über Heimat, über Identität, über aber auch getrennt sein von Regionen etc. Und anhand solcher Objekte können wir dann sehr anschaulich komplexe Prozesse, die Migration betreffen, veranschaulichen.
Die Migration in Deutschland hatte ja viele verschiedene Phasen und wir wissen es, nicht alles war einfach. Viele Migrantinnen und Migranten wurden auch teilweise feindselig betrachtet, werden es zum Teil auch heute noch. Und es gibt auch viele enttäuschende Erfahrungen für diese Menschen und auch Brüche, vielleicht sogar Traumata. Was für ein Narrativ soll eigentlich dieses Museum letztlich darstellen?
Also es geht darum, natürlich eben die bislang unerzählten Geschichten, und das sind tatsächlich, wie Sie sagen, nicht nur positive Geschichten, sondern eben auch Geschichten von Diskriminierung, von Rassismus mit aufnehmen. Es soll eben diese bis jetzt nicht erzählten Geschichten ins Narrativ einweben und gleichzeitig aber auch zeigen, wie Themen wie Solidarität, wie Empowerment, was für eine Rolle die gespielt haben. Also um vielleicht ein Beispiel zu nennen, wir können natürlich erzählen, wie das Leben in sogenannten Gastarbeiterlagern war, wo man auf sehr engem Raum mit mehreren Leuten ohne Privatsphäre eben lebte. Das kann man aber auch so erzählen, dass dort sehr viele Menschen uns berichtet haben, was für eine Freude sie daran hatten, abends mit anderen zu musizieren, was da für eine Stimmung geherrscht hat, was ja da auch für eine Energie war, lauter junge Leute, die eben nach Deutschland zum Arbeiten gekommen waren, aber sich dann eben hier auch mit anderen vergemeinschafteten. Und das sind eben Stories, wo wir eben ganzheitlich nicht das Negative in den Vordergrund stellen wollen unbedingt, sondern eben auch das Positive erzählen wollen. Und so kommen wir zu einem Narrativ, was eben diese Geschichte sehr ausgewogen erzählt. Es ist uns letztendlich wichtig, die Perspektiven der Migration auf Geschichte mit aufzunehmen. Also wenn Sie sich beispielsweise bestimmte Ereignisse der deutschen Geschichte angucken, das Sommermärchen 2006, Italien wird in Deutschland Weltmeister. Wir haben alle die Bilder der fahnenschwenkenden Massen im Kopf. Und da kann man beispielsweise dann fragen, welche Perspektive haben denn die Kinder italienischer Einwanderer hier auf diese Weltmeisterschaft, als Italien eben hier Weltmeister wird? Und so kann man eben bestimmte Ereignisse anders erzählen und unerzählte Stimmen hörbar machen. Und das ist der Ansatz, den wir verfolgen.
Ich will nochmal einen Moment zurück zu dem, was migrantische Communities traumatisiert hat, da sie ja in Köln sind. Wir wissen es, ja. Im Juni 2004 gab es einen verheerenden NSU-Anschlag in der Kölner Kolbstraße, wo die Behörden am Anfang ja erst einmal rassistische Motive ausgeschlossen haben. Erst später dann tatsächlich klar wurde, dass es ein rassistischer Anschlag war, dass es zur NSU gehörte. Das sind ja alles Brüche, auch für die migrantische Community in Köln zum Beispiel. Welche Rolle könnte das bei Ihnen spielen?
Wir haben sehr konkret eben einen Nagel aus diesem Nagelbombenattentat bei uns in der Sammlung. Und entsprechend wird das ein Thema sein, was halt thematisiert wird. Und was für uns gerade neben der Thematisierung natürlich die Fragestellung ist, ist, wie wird es dargestellt? Wie kann man bei so einer Darstellung, wie Sie das gerade sagten, Retraumatisierungen auch vermeiden? Und da haben wir jetzt schon im Vorfeld des Aufbaus der Dauerausstellung ein groß angelegtes Projekt gehabt, die sogenannten Domit Labs, wo wir mit der Zivilgesellschaft zusammen erprobt haben, wie lassen sich denn auch solche Ereignisse darstellen, ohne eben die Gefahr ja heraufzubeschwören, dass es eben zu solchen traumatischen oder retraumatisierenden Erlebnissen kommt.
Ich frage eben auch deswegen, weil Sie ja die Partizipation der migrantischen Community so stark betont haben, dass es eben auch ein Ort für das migrantische Deutschland ist und gleichzeitig ja vielleicht auch ein Ort sein muss, wo, ich sag mal, das ja kann man schwer sagen, also ich meine, in der Geschichte sind alle irgendwo Migranten gewesen natürlich, aber das weniger migrantisch geprägte Deutschland auf das migrantischere trifft und dort in den Dialog tritt. Also wie genau soll das aussehen?
Also es geht ja darum, letztendlich aus der gemeinsamen Geschichte, also sowohl MigrantInnen als auch weniger migrantisierte Menschen leben ja gemeinsam in dieser Gesellschaft, bauen an dieser Gesellschaft, schaffen etwas Neues. Und unser Ziel muss es letztendlich sein, genau diese Dichotomie zwischen die und wir aufzulösen. Und der Ansatz ist, dass wir auf der einen Seite eben genau die bis dato eher marginalisierten Stimmen der Migrantinnen und Migranten zu Gehör bringen und auf der anderen Seite aber auch vermitteln, dass es die eine deutsche Geschichte nicht gibt, sondern dass Geschichte immer abhängig davon ist, welche Perspektive man einnimmt und dass es eben auch diese migrantische Perspektive gibt. Und wir haben einen wirklich guten Job gemacht, wenn die Leute hinterher rausgehen und sagen, wow, so habe ich die Geschichte ja noch nicht gesehen. Geschichte ist multiperspektivisch und so zu einem neuen Geschichtsnarrativ einfach kommen, in dem, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, eben nicht die Homogenität, sondern eben die Vielheit der Gesellschaft als konstituierendes Element betrachtet wird.
Welche Qualitäten soll dieses Museum noch haben, außer dass es diese sehr persönliche Sammlung gibt mit vielen persönlichen Objekten, dass es ein Treffpunkt sein soll, ein Ort des Austausches, ein Ort der Geschichten? Welche Qualitäten soll das noch haben? Es ist ja nicht in der Innenstadt in Köln, es ist ja ein bisschen außerhalb.
Es ist in Köln-Kalk, in einem sehr lebendigen Stadtteil. Und wir sind da kein Satellit, sondern wir sind angesiedelt in dem sogenannten Bereich Hallenkalk, der insgesamt kultur- und gemeinwohlorientiert sich entwickeln soll. Also da sind andere Player vor Ort, die auch Kulturarbeit leisten. Und wir versprechen uns eben, dass dieses gesamte Areal sehr belebt wird. Und was für uns eben wichtig ist, ist das, und das war auch eine Stärke dieses Entwurfes des Atelier Brückner, dass sich eben unser Haus in den Stadtteil hinein öffnet, dass es also Durchlässe gibt, dass es eben im Haus selber auch Bereiche gibt, die man jenseits von Konsum quasi als dritten Ort aufsuchen kann und der eben dann auch so eine Verbindung zu diesen anderen kulturellen Akteuren halt bietet. Und das ist, glaube ich, eine ganz hohe Qualität für den Stadtteil auch. Und da versprechen wir uns eine Menge Akzeptanz eben auch im Stadtteil. Und das ist auch eines unserer Bemühen, warum wir uns so frühzeitig eben da partizipativ engagieren.
Das heißt, bei Ihnen im Museum Selma wird immer was los sein?
Das wird es. Also von Schulklassen natürlich, die da sind, bis zu Abendveranstaltungen, Lesungen, Podiumsdiskussionen, Workshops. Wir haben Möglichkeiten für KünstlerInnen dort tätig zu werden. Also gehen wir davon aus, dass der Laden brummen wird.
Warum heißt es eigentlich Selma?
Wir haben uns für diesen Namen entschieden, weil er auf der einen Seite inhaltlich sehr anschlussfähig ist. Also wir haben nach einem Namen gesucht, den es in möglichst vielen Kulturen einfach gibt, in möglichst vielen Sprachen. Und da taucht Selma eben ja in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Regionen auf. Es gibt ihn im Arabischen, im Türkischen, es gibt ihn auf dem Balkan, es gibt ihn in Skandinavien bis hoch nach Schottland, im Deutschen über Anselm. Und von daher diese Vielheit eben in diesem Sprachgebrauch. Dann wollten wir einen weiblichen Namen haben, eben weil das Bild, das man hat, wenn man über Migration redet, ist meist sehr männlich geprägt. Und wir wollen schon im Namen eben dieser Darstellung etwas entgegensetzen. Und das ist uns auch dann in der Ausstellung sehr, sehr wichtig. Und wir wollten einen Namen haben, der mit Emotionen verbunden ist, der warm ist. Und deshalb haben wir uns für Selma entschieden.
Ich habe bei Selma ehrlich gesagt gleich an die Stadt in Alabama in den USA gedacht, wo wichtige Ereignisse in der Bürgerrechtsbewegung stattfanden. Auch da gibt es ein Museum, was daran erinnert. Gibt es da eine Brücke?
Die Brücke ist tatsächlich der Name bis dato und das ist eben auch jetzt thematisch natürlich Bürgerrechtsbewegung und die zivilgesellschaftliche Bewegung, die hier stattgefunden hat. Da gibt es Parallelen, aber wir haben jetzt noch keine direkte Brücke gebaut in dem Sinne, dass wir Kontakt zu den KollegInnen dort haben.
Vielleicht kommt es ja noch, aber 2029 soll also eröffnet werden. Das ist zumindest der Plan. Wie realistisch ist das?
Wir gehen davon aus, wir haben mit Puffer gearbeitet, wir sind voll im Zeitplan, wir sind dabei jetzt schon die entsprechenden Bewilligungsbehörden mit einzubinden, um da möglichst die entsprechenden Verfahren eben kurz und effizient zu halten. Und wenn da jetzt nichts wirklich, das kann man ja nie hundertprozentig sagen, aber keine starken externen Störfaktoren mehr reinkommen, dann ist 2029 realistisch.
Dann wünsche ich viel Erfolg dabei.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Robert Fuchs, er ist der Chef der Trägergesellschaft des Museums Selma in Köln, was in den nächsten Jahren entstehen soll. Seit heute wissen wir, wie es aussehen wird. Der Architekturwettbewerb ist entschieden. Atelier Brückner, so heißen die Gewinner. Ein Museum soll entstehen über Migration in Deutschland. Danke. Es gibt Filmfestivals und es gibt Cannes. Das ist vielleicht Wichtigste seiner Art. Seit heute wissen wir, was diesmal läuft. In 4 Wochen geht's los. Wir sind dann auch dabei. Thierry Frémaux ist künstlerischer Leiter des Filmfestivals und er hat sich heute schon mal bei einer Pressekonferenz geäußert.
C'est le cinéma mondial en création que nous avons la chance et le privilège de découvrir et qui dit bien, encore une fois, le cinéma est vivant, le cinéma n'est pas mort et continue partout de susciter les désirs les plus fous.
Es ist das Kino der Welt, das man in Cannes entdecken kann. Sagt Frémaux heute bei der Programmvorstellung. Das Kino lebt, das hören wir auch von ihm. Aus der Filmredaktion ist es an der Burg im Studio. Also, Cannes behauptet ja immer gerne, es sei nun mal das wichtigste Filmfestival der Welt. Wenn man jetzt mal auf das Line-Up schaut, was uns da ab Mitte Mai erwartet, stimmt das denn?
Ein eindeutiges Ja. Ich musste heute bei der Präsentation zwischendurch immer mal wieder lachen. Ein berühmter Name reihte sich an den anderen. Also US-Star Scarlett Johansson wird gleich in Doppelrolle anreisen als Regisseurin ihres ersten Films und als Schauspielerin im neuen Film von Wes Anderson, in dem auch Benicio del Toro und Tom Hanks mitspielen. Es sind die ganz großen Namen des Weltkinos vertreten. Der iranische Regisseur Jafar Panahi ist dabei, das belgische Brüderpaar Dardenne oder die französische Palme Filmgewinnerin Julia Ducournau mit einem neuen Body-Horror. Es gab wohl in diesem Jahr einen Rekord an Einreichungen. Knapp 3000 Spielfilme, mehr als doppelt so viele wie noch vor weniger als 10 Jahren. Also der Wunsch von Seiten der Filmschaffenden beim Festival in Cannes zu laufen ist riesig und Cannes hat sich in diesem Jahr offensichtlich wieder die Rosinen rausgepickt.
Und ich glaube, Cannes ist auch das europäische Festival, wo das US-Kino sich sehr gerne zeigt. Also wir haben es ja schon zum Beispiel erlebt, Sean Baker, der große Oscar-Abräumer, der hat ja auch die Goldene Palme in Cannes bekommen. Cannes, Venedig, das sind so diese Orte, wo sich profilierte US-Regisseure, Regisseurinnen gerne zeigen. Also, welches US-Kino erleben wir in Cannes?
Also man kann sagen, die Auswirkungen des Hollywood-Streiks 2023 sind jetzt definitiv vorbei. Das US-amerikanische Kino in aller Breite ist stark vertreten. Robert De Niro bekommt die Ehrenpalme. Die geschätzte US-Independent-Filmemacherin Kelly Reichardt stellt ihren neuen Film vor. Richard Linklater, den wir ja noch von der Berlinale kennen, der ist auch in Cannes dabei mit einem neuen Film mit Nouvelle Vague über den Dreh von Godards Klassiker Außer Atem. Und es wird auch wieder Spektakel geben. Tom Cruise wird seinen wahrscheinlich finalen Mission Impossible Teil in Cannes präsentieren. Also den Stars wird in Cannes die große Bühne bereitet. Hollywood ist definitiv zurück.
Ich frage mal ganz vorsichtig die Frage, die man eigentlich fast jedes Jahr stellt, wenn man über Cannes redet. Was macht das deutsche Kino? Ist der deutsche Film vertreten? Wenigstens irgendwo in irgendeiner Nebenreihe?
Also ich habe ja sonst schon immer das Gefühl, es ist ein Sprung in der Platte, aber der Satz ist ein anderer. Es sieht vergleichsweise gut aus in diesem Jahr. Fatih Akins neuer Film Amrum läuft in einer Sonderreihe. Da geht es um die Kindheitserinnerungen seines guten Freundes Haag Bohm am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und im Wettbewerb, das ist wirklich eine riesige Überraschung, gibt es eine Berliner Filmemacherin, die bislang ganz wenige kennen und bei der auch Thierry Frémaux noch ein bisschen üben muss mit dem Namen.
Masha Selinsky, j'ai bon, parce que c'est une cinéaste allemande, mais son titre est en anglais, Sound of Falling.
Ja, Sound of Fallen, zu Deutsch in die Sonne schauen, das ist der Titel von Masha Selinsky. Sie ist mit ihrem zweiten Spielfilm in Cannes vertreten. Ihr erster lief vor 7 Jahren in einer Nebenreihe bei der Berlinale. Die Tochter, ein starkes Debüt, damals um verschobene Machtverhältnisse in einer Familie. Jetzt erzählt sie von Frauen aus unterschiedlichen Epochen, deren Leben miteinander verwoben sind. Mit dabei durchaus bekannte Schauspielerinnen, darunter Luise Heyer und Lena Ossendowski. Also wirklich interessant, dass eine solche Newcomerin im renommierten Wettbewerb läuft von Cannes. Eine weibliche Stimme dazu noch, sehr spannend.
Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Wir dürfen gespannt sein, welche Erfolge sie dann auch feiern kann. Mitte Mai geht sie ja los. Kann man generell etwas dazu sagen, was dieses Filmfestival in Cannes diesmal bestimmt? Welche Themen? Gibt es Trends? Gibt es etwas, was sich durchzieht?
Ja, also was Thierry Frémaux heute gesagt hat, ist, dass das Genre-Kino sehr stark vertreten ist, dass es weniger formale Experimente gibt. Da bin ich gespannt. Von 19 Filmen im Wettbewerb bislang sind 6 Regisseurinnen. Frémaux hat das als Erfolg verkauft. Da ist aber wohl noch ein bisschen Luft nach oben. Aber was klar ist, es wird wieder ein Treffen der wichtigsten Autorenfilmer sein. Und ja, Thierry Frémaux hat gesagt, das Kino lebt. Aber man muss sagen, gerade das Autoren- und Independent-Kino ist ein bisschen auch in der Notaufnahme. Also wenn wir uns den letztjährigen Palmgewinner Sean Baker, über den wir ja schon kurz gesprochen haben, ansehen oder auch Brady Corbet mit seinem Film Brutalist. 8 Oscars haben die beiden Filmschaffenden insgesamt in diesem Jahr gewonnen. Sie haben gerade in einem Podcast erzählt, dass sie als Independent-Filmemacher nicht von ihren Filmen leben können. Also die Besucherzahlen, muss man ja auch sagen, sind im Kino immer noch im Sinkflug. Der größte Erfolg im ersten Quartal dieses Jahres im Kino ist eine Computerspielverfilmung, ein Minecraft-Film. Also das ist vielleicht so ein bisschen das Wasser im Wein dieses anstehenden Gipfeltreffens der Autorenfilmer und Filmerinnen.
Das in 4 Wochen losgeht und wir sind dabei, ne? Von Deutschlandfunk Kultur. Sie sind auch mit vor Ort.
Auf jeden Fall, ja, die ganze Zeit, 24 Stunden.
Natürlich, so ist es. Ab dem 13. Mai das Filmfestival von Cannes. Seit heute wissen wir, welches Programm uns da erwartet. Susanne Burg aus unserer Filmredaktion, vielen Dank.
Gerne.
So, und jetzt zu einer legendären Künstlerin, einer Friedensaktivistin. Das ist sie auch. Und ja, Beatles-Mitwirkende. Das ist hier irgendwie auch. Yoko Ono. Natürlich wird sie immer mit John Lennon in Verbindung gebracht. Aber das ist nur ein Kapitel ihres langen Künstlerinnenlebens. Heute lebt sie zurückgezogen in New York, aber dafür kann man ihr gesamtes Werk jetzt in Berlin betrachten. Eine deutliche Erweiterung ist das eine Ausstellung, die schon in London zu sehen war. Die haben uns damals auch schon angeschaut, aber jetzt in Berlin geht das deutlich darüber hinaus. Und es gibt noch mehr als nur diese eine Ausstellung in Berlin. Simone Reber hat an zwei Orten das Werk von Yoko Ono nochmal angeschaut.
Then is the skies, then is the clouds, then is the ocean.
Werde ich den Himmel vermissen, werde ich die Wolken vermissen, den Ozean? Zum Ticken eines Metronoms denkt Yoko Ono, die im Februar 92 Jahre alt geworden ist, darüber nach, was sie wohl vermissen wird, wenn sie einmal tot ist. Das Gelächter vielleicht oder die Witze?
Then is the laughter. Then is the jokes.
Music of the Mind, die klar gegliederte Schwarz-Weiß-Ausstellung im Berliner Gropiusbau, befreit das Werk der Künstlerin von jeder Regenbogen-Folklore und konzentriert sich ganz auf seinen Kern, den Klang, die Performance, den hintergründigen Humor. Music of the Mind ist eine Ausstellung über die Macht der Gedanken, sagt die Kuratorin Patricia Dander.
Das Wichtige ist, dass Yoko Ono diese Ideen immer so als Impulsgeber für Veränderung begreift. Und diese Veränderung beginnt natürlich in dem Denken. Und es liegt an uns, aus dem Denken dann ein Handeln zu machen.
Auf winzigen Zetteln hat Yoko Ono schon Anfang der 1960er Jahre dem Publikum Handlungsanweisungen notiert. Eines der frühesten Werke, das sie in ihrem Loft in der New Yorker Chambers Street zeigte, ist auch in Berlin zu sehen und auszuprobieren. Painting to be stepped on. Auf dem Fußboden liegt ein Stück schwarzer Leinwand, auf das die Besucher treten sollen. Es kostet Überwindung, die gewohnten Verbote zu überschreiten. In New York fand Yoko Ono schon Anfang der 1960er Jahre mit diesen Arbeiten große Beachtung.
Sie war eine absolut fantastische Netzwerkerin. Sie hat 1960/61 ihre Chamber Street Loft Series organisiert mit Lamonte Young. Da gingen Leute wie Peggy Guggenheim und Marcel Duchamp und Robert Rauschenberg ein und aus.
An den leidenschaftlichen Schachspieler und Surrealisten Marcel Duchamp erinnert ihr White Chess Set. Ein Schachspiel nur mit weißen Figuren. Man kann daran so lange spielen, wie man sich an seine eigenen Positionen erinnern kann. Auf einmal verwischen die Fronten zwischen Freund und Feind.
Und das ist eigentlich die Essenz davon, dass sich so eine Form von konträrem Gegeneinander antreten auflöst in so ein Miteinander, auch in durchaus sehr humorvolles oder witziges Miteinander, weil man nicht mehr versteht, wo man eigentlich ist. Und diese Form von Gemeinschaftlichkeit statt Opposition, das würde ich als ein ganz wichtiges Element beschreiben.
Der Witz und die Luftigkeit dieser Arbeiten täuschen über das Trauma hinweg, das Yoko Onos Kunst beherrscht. Als Kind erlebte sie in Japan den Zweiten Weltkrieg. In ihrem Shadow Painting von 1961 kann die Betrachterin ihren eigenen Umriss auf die weiße Leinwand zeichnen. Die Silhouette erinnert gespenstisch an die sogenannten Schatten, die Opfer des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki. Gänsehaut löst auch der Film Fly von 1966 aus. Eine Fliege krabbelt über die zartrosa Haut einer Frau. Das beginnt wie eine liebevoll sinnliche Erkundung und endet bedrohlich. Eine Glasflasche voll mit Fliegen stellte Yoko Ono 1971 vor das New Yorker Museum of Modern Art und fingierte in einem Foto eine fiktive Schau im Museum of Modern Fart, im Museum des modernen Furzes. Ein böser Witz, weil das Haus bis dahin noch keiner Künstlerin eine Einzelausstellung gewidmet hatte. Die Ausstellung im Berliner Gropiusbau veredelt das Werk, ohne ihm seinen Stachel zu nehmen. Ganz anders die ergänzende Schau im Untergeschoss der Neuen Nationalgalerie. Hier fehlt der Kontrast. Der strahlend weiße Raum wirkt fast sakral.
Diese Ausstellung ist eine Ausstellung, die Sie kollektiv einlädt, daran zu arbeiten, dass wir irgendwie Frieden herbeiführen. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.
Sagt Klaus Biesenbach, der Direktor der Neuen Nationalgalerie. Die Kunst bekommt hier eher einen appellativen Charakter, dadurch verliert sie ihre Widerborstigkeit. Wie der Gropiusbau gezeigt hat, liegt die Stärke von Yoko Ono aber darin, freundlich zu grüßen und sich dann zu verweigern.
Yoko Ono in Berlin. Simone Reber hat sich für uns umgeschaut.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Katharina Keller.
Die beiden größten Museums- und Bibliotheksgewerkschaften in den USA wollen Kürzungen im Kulturbetrieb stoppen. Dazu gehen sie nun in einen Rechtsstreit mit dem Weißen Haus. Dabei geht es vor allem um die von Präsident Trump angeordnete Entlassung von Mitarbeitern und die Streichung von Zuschüssen. Die Kürzungen bedrohten Bibliotheken, Museen und Millionen von Menschen, die im ganzen Land auf sie angewiesen seien, heißt es zur Begründung. Präsident Trump hatte Mitte März eine Verordnung erlassen, in der er das Institute of Museum and Library Services als unnötig bezeichnete. Zusammen mit 6 weiteren Bundesbehörden soll es geschlossen werden. Archäologen im sizilianischen Agrigent haben eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht. Das internationale Forscherteam unter Leitung der Freien Universität Berlin fand einen antiken Hörsaal und 2 seltene Inschriftenblöcke. Der Hörsaal war laut FU Teil eines Gymnasiums, einer Mischung aus Fitnesscenter und Schule. Als die Archäologen den Hörsaal freilegten, fanden sie eine Art Theater mit 8 ansteigenden, halbrund angeordneten Sitzreihen, auf denen etwa 200 Personen Platz fanden. Den Wissenschaftlern zufolge hat kein anderes derzeit bekanntes Gymnasium der antiken Welt einen so großen Hörsaal gehabt. Hier kommen 2 der größten Namen der italienischen Modewelt zusammen. Prada übernimmt Versace. Kaufpreis 1,25 Milliarden Euro. Versace war jahrzehntelang ein Familienunternehmen. Die neuen Eigentümer wollen den Namen Versace erhalten und seine, Zitat, kühne und zeitlose Ästhetik weiterführen und neu interpretieren. Prada gibt es schon seit 1913. Die Marke wurde auch außerhalb der Modewelt bekannt durch das Buch und den Film »Der Teufel trägt Prada«. Der beste Club der Welt befindet sich nach wie vor auf Ibiza. Das zeigt das neueste Ranking des Fachmagazins DJ Mag. Den ersten Platz der Top 100 Clubs belegte das High Ibiza auf der spanischen Insel, und zwar schon zum 4. Mal. Das Magazin lobt vor allem die ständigen Innovationen bei Beleuchtung, Soundsystem und Lineups. Deutschlands Nachtleben ist mit dem Bootshaus in Köln auf Platz 7 und dem Berliner Berghain auf Platz 16 vertreten. Dass es nur 2 deutsche Clubs auf die Bestenliste geschafft haben, ist laut dem Magazin ein historischer Tiefstand. Außerdem ein Zeichen dafür, dass sich die Partyszene global verlagere. Neues Zentrum sei Asien.
Katharina Keller mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Damals ein Ereignis. Das Stück und der Film von Rainer Werner Fassbinder, Katzelmacher, über Rassismus und Ausgrenzung. Das Stück von 1968, der Film ein Jahr später, also 57 Jahre her. Ein anderes Deutschland damals, aber vielleicht ähnliche Probleme. Jedenfalls wurde Katzelmacher jetzt wieder neu inszeniert in München.
Das ist ein Ausländer.
Ich sag's ja.
Ich hab's gesagt.
Was will denn der bei uns?
Das tät ich schon auch gern wissen.
Kommt einfach daher und redet nichts.
Wohin müssen muss er ja.
Das ist ein Ausländer.
Aus Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder an den Münchner Kammerspielen. Dieses Stück hat sich der Regisseur Emre Akal angenommen, hat es fortgeschrieben. Mal sehen wie. Michael Lages kommt für uns aus der Premiere jetzt am Telefon im Theater. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Also wie erzählt er es, Emre Akal, dieses Stück?
Tatsächlich ist der Text, so wie wir ihn gerade gehört haben, der Fassbinder-Text, der ja so eine merkwürdige Kunstsprache ist. Im Original war das noch ein bisschen im Dialekt gefärbt, in der bayerischen Provinz. Aber tatsächlich ist das eine Sprache, die sehr reduziert ist, sich ein bisschen an Marie-Louise Fleißer orientiert, die Fassbinder ja enorm verehrte. Und das ist tatsächlich der Text geblieben. Der Hinweis, dass der nicht spricht, der Ausländer, der da auftaucht, der ist in der Tat neu, denn bei Fassbinder spricht die Figur des Griechen Yorgos ja tatsächlich. Hier spricht diese Figur des Fremden überhaupt nicht den ganzen Abend über, also den ganzen kurzen Abend über, bleibt diese Rolle stumm und das Kollektiv ist auch nicht sozusagen so geordnet in Frauen und Männer, die was miteinander haben oder nichts miteinander haben. Es ist einfach ein Kollektiv, dass diesen Fremden nicht akzeptiert und das ist eigentlich alles. Er bleibt stumm und ja, versucht auszuhalten, was die mit ihm alles anstellen.
Ist das denn verortet? Ist das zeitlich verortet? Ist das örtlich klar, wo wir uns befinden?
Also wir sind nicht mehr in 1968, das war zu erwarten. Also der Text ist fast wie in dieser Härte, die das Original sozusagen weiterreicht, ist fast schon Fremdkörper in der optischen Welt, die Emre Akal und sein Team erfunden haben. Der arbeitet sehr häufig mit der Kostümbildnerin Lara Roswag zusammen und die hat die Angewohnheit, die Figuren immer komplett zu verpacken. Ich habe das neulich mal in Hannover gesehen, da waren alle auf der Bühne sozusagen im Kostüm nackt, also in einem Nacktkostüm. Und hier sind sie zu Anfang zum Beispiel sechs Katzen, Katzelmacher, also sechs Katzen, die sich gegen eine, die ein bisschen anders aussieht als diese Katzen, zur Wehr setzen. Also so geputzte, helle Katzen gegen eine dunkle. Damit ist sozusagen optisch gesagt, wer hier gegen wen kämpft. Und das ganze Setting für alles, was an diesem Abend spielt, ist eine Art, ja, wie soll man sagen, so eine Art Videospiel. Wir sehen ein Portal, also das ist ein bisschen das Kammerspiele-Portal verkleinert. Und es gibt ja immer einen Vorhang davor hoch und dahinter ist eine Welt, die aussieht tatsächlich wie im Videospiel. Also man weiß nicht genau, ist das Projektion, sind das Figuren, echte Figuren, ist das eine Gestaltung ohne Menschen drin? Das ist den ganzen Abend über ziemlich unklar, außer in zwei großen Szenen, wo wir uns innerhalb dieses Computerspiels bei einem großen Festgelage befinden und der Fremde ist immer nur der Kellner und hat stumm alle zu bedienen. Und das in zweiter Szene, die tatsächlich real ist, ist in einer großen Hotelbar, wo auch dieses Kollektiv der Normalos sich um den Fremden schart, der sich immer bemüht, Teil der Gruppe zu werden. Und sie stoßen ihn alle zurück, sie hassen ihn, er kann es nicht ändern, er hat keine Chance, sich aufgenommen zu fühlen in dieser Gruppe. Aber viele Bilder dazwischen sind tatsächlich so, als würden wir mit dem Daddelgerät in der Hand in ein Videospiel kommen. Yeah.
Ich frage mich gerade, inwieweit das tatsächlich im Jahr 2025 verortet ist. Also ich meine, Rassismus bleibt immer Rassismus, das wissen wir. Das war 1968 so, das ist 2025 auch so. Aber das Thema Migration zum Beispiel bedeutet ja im Deutschland von heute ganz etwas anderes als im Westdeutschland von 68. Also spürt man diese Unterschiede?
Ich finde, dass es ganz gut ist, dass das Team um Emre Akal das nicht deutlich auf heute drillt. Also man könnte sich tatsächlich das auch wie eine Anti-Abschiebungspropagandashow vorstellen. Das ist es eindeutig nicht. Wir, die wir uns das anschauen, ahnen natürlich, dass das was mit heute zu tun hat. Wir müssen es aber nicht erklärt bekommen. Das ist, glaube ich, ganz vernünftig, dass das so passiert. Und der einzige Hinweis darauf, wie sehr wir uns im Heute befinden, ist natürlich das, was im Programmheft und in allen Ankündigungen als Epilog angekündigt ist von Emre Akal selber. Sozusagen, es wäre ja ein Kommentar von heute auf ein Stück von vor 57 Jahren. Das ist aber stark übertrieben. Dieser Epilog besteht einfach daraus, dass der Fremde endlich einmal anfängt, was zu sagen. Er schreit es gegen den Lärm, der in diesem Computerspiel die ganze Zeit herrscht. Er fängt immer an, liebe Vernunft, als wolle er eine Rede halten an die Vernünftigen im Lande, dass man sich doch endlich mal ein bisschen anders benehmen müsse. Dann kommt aber einer von der Technik des Hauses mit einem lauten Staubsauger rein und man hört einfach gar nichts mehr von dem, was er zu sagen hat. Und die Gruppe orientiert sich neu, nachdem er nämlich nicht mehr der bevorzugte Ausländer ist, kürt sie einen aus der eigenen Gruppe jetzt zum Ausländer und nimmt sich den vor. Die Gruppe braucht immer den Fremden, um sich als Gruppe zu definieren. Das ist die wesentliche Aussage dieses Epilogs. Der ist sehr klug. Und der bringt uns natürlich ein bisschen weg von der alten Geschichte von 1968 und ins Heute.
Dann haben Sie noch einen Song geschickt aus dieser Inszenierung. Da bin ich kurz erschrocken. Das hat mich nämlich an meine Kindheit erinnert. Vielleicht hören wir ganz kurz mal rein.
Ja.
Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich.
Michael Lages, ich glaube, einer der großen Exportschlager Westdeutschlands in den Mitte der 80er Jahre.
Ja, aber Sie merken gleich,
es ist anders als 99 Luftballons, ja. Das
genau,
ich auch,
die kommen nämlich nicht vor, die 99 Luftballons.
Was hat es damit auf sich?
Es kommt das vor, was die 99 Luftballons damals auch im Song ausgelöst haben, weil Nena beschrieb ja, dass diese 99 Luftballons einen Krieg auslösen. Und in dem Fall ist es sozusagen die Begleitmusik oder der Begleitsong zu der, ja, der Zimmerschlacht, der Gruppenschlacht, die auf der Bühne zwischen der Gruppe und dem Fremden stattfindet. Kann man so machen, ist jetzt nicht richtig zwingend, ist aber prima gesungen. Insofern passt es auch in den Abend und stört nicht. Ich glaube, was Emre Akal wirklich wollte mit seinem Team, ist tatsächlich die alte Geschichte zu fokussieren auf dieses Schlachtenbild, wir und die Fremden. Und das ist, glaube ich, mit einem übrigens sehr eindrucksvollen Ensemble, unter anderem Stefan Merki und Annette Paulmann drin, die auch zum Anfang alle diese Katzenköpfe tragen, die wirklich enorm eindrucksvoll sind und auch alle anderen Verkleidungen mitmachen. Dieses Ensemble trägt die Gesellschaftsanalyse, wir gegen die Fremden, auf sehr eindrucksvolle und, glaube ich, auch sehr wirksame Weise.
Sagt Michael Lages, der aus der Premiere kommt, von Katzelmacher nach Rainer Werner Fassbinder in der Regie von Emre Akal an den Münchner Kammerspielen. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Und jetzt geht es uns um einen Getriebenen, um jemanden, der seinen Vater verlor, als er 2 war, erschossen, weil er im niederländischen Widerstand gegen die Nazis war. Das hat den Sohn geprägt. Bas Jan Ader. Niederländischer Video- und Konzeptkünstler, der lange in den USA lebte und irgendwann auf ein Boot stieg und nie wiederkam. Das war vor 50 Jahren. Die Hamburger Kunsthalle entdeckt ein beeindruckendes Werk neu und Annette Schneider hat es gesehen.
Bastian Ader klettert mit einem Stuhl auf das Spitzdach eines Hauses, setzt sich auf den First, verliert das Gleichgewicht und stürzt ab. Er klettert auf einen Baum, hängt in 3 Metern Höhe an einem Ast, bis er sich nicht mehr halten kann und stürzt in einen Graben. Er steht bei Sturm vor einem Leuchtturm, neigt sich immer weiter zur Seite und fällt um.
Es hat etwas Slapstick-artiges, aber zugleich ist diese Dimension des Fallens und Stürzens aufgeladen mit ganz, ganz vielen Bezügen,
sagt Kuratorin Brigitte Kölle. In einem großen Raum hat sie die durchweg stummen, schwarz-weißen 16mm-Filme versammelt, die Bastian Ader Anfang der 1970er Jahre entwickelte und die zwischen 30 und 90 Sekunden kurz sind.
So seltsam das vielleicht klingen mag, aber in diesen einfachen Momenten des Kontrollverlusts und des Scheiterns zeigt sich unser ganzes menschliches Dasein. Etwas entgleitet uns. Wir haben nicht alle Fäden in der Hand. Und dieser gewisse Moment, den wir alle kennen, wenn wir selber fallen und stürzen, dieser Moment, jetzt gibt es kein Halten mehr.
So vielschichtig Aders Arbeiten sind, diese Haltlosigkeit taucht immer wieder auf. Mal ironisch verbrämt, oft verstörend, als pure Verzweiflung. In dem Film I'm Too Sad to Tell You sieht man ihn 3,5 Minuten lang weinen, tonlos. In einer Fotoserie zieht er mit einer Taschenlampe durch ein nächtliches Los Angeles, das aus abstrakten Licht- und Schattenflächen besteht und keinerlei Halt mehr bietet.
Diese Verletzlichkeit und dieses sich als Mensch zu zeigen, der auf der Suche ist, finde ich sehr stark. Oder auch dieses Männerbild, das er zeigt. Ein Mann, der weint, ein Mann, der fällt und eben nicht einer, der sozusagen alles weiß und alles beherrschen möchte und alles dominiert.
So eine Haltung hat Gründe. Bastian Ader wurde 1942 in den von deutschen Faschisten besetzten Niederlanden geboren. Seine Eltern versteckten Juden in ihrem Haus. Das Tun wurde entdeckt, Aders Vater inhaftiert und in einem Waldstück erschossen. Seine Mutter musste binnen einer halben Stunde mit den 2 Kindern und ein paar Habseligkeiten das Haus verlassen.
Sicherlich hat es auch sehr viel mit ihm gemacht, ohne Vater aufzuwachsen, Eltern gehabt zu haben, die auf die Gefahr hin inhaftiert und in Konzentrationslager gesteckt zu werden oder ermordet zu werden von den Nationalsozialisten, Menschen bei sich zu Hause versteckt haben oder anderweitig die untergebracht haben.
Wie lebt man danach? Damit. Bastian Ader haut mit 14 von zu Hause ab und beginnt ein rastloses Leben. Er heuert als Segler an, beginnt mehrere Kunstausbildungen, reist durch Europa. Mit 21 landet er in Kalifornien, studiert Kunst und Philosophie, heiratet, kauft einen Bungalow und arbeitet als Kunstlehrer. Und er entdeckt die Fotografie. 1970 fotografiert er sein Haus. Auf dem Dach ausgebreitet liegen alle seine Kleidungsstücke. Am linken Bildrand ragt der überlange Schornstein des Hauses in die Luft. Kann man das anders lesen als die Kleiderberge deportierter Juden in Auschwitz? 2 Jahre später stellt er in Fotos die Erschießung seines Vaters nach. Kunst als Überlebensstrategie. Brigitte Kölle.
Wo die Kunst immer wieder eine Möglichkeit ist, weiterzuleben, zu verarbeiten und Bilder dafür zu finden, für diese Verzweiflung.
Andere Arbeiten wirken wie ironische Kommentare zu den eigenen, sicheren Lebensverhältnissen. In einem Raum hängen an langen Seilen schwere Betonklötze von der Decke. Sie schweben über frischen Kopfkissen, blühenden Topfpflanzen, einer Geburtstagstorte. In einer Performance durchtrennte Ader die Seile.
Das taucht immer wieder auf in seinem Werk, wo er sich dann eben auch ein Stück weit darüber lustig macht, dieses gutbürgerliche Leben, auch wenn er sich selber dann inszeniert mit einer Zigarre und mit einem Glas Whisky in der Hand. Also Humor ist bei der ganzen existenziellen großen Dimension, die in seinem Werk drinsteckt, immer auch ein wichtiges Moment gewesen.
Klar und großzügig inszeniert, versammelt die eindringliche Ausstellung fast alle Arbeiten des Künstlers, dazu private Fotos und Briefe, sogar seine Filmkamera. Erstmals sind auch einige frühe Zeichnungen zu sehen, doch entscheidend sind die Fotografien und Installationen, die ab etwa 1968 bis 1975 entstanden, bis zu seinem Verschwinden auf See. Und natürlich die hochverdichteten Minifilme, in denen es nach dem Faschismus und während des Vietnamkriegs, anders als bei seinen vielen aktuellen Nachahmern, wirklich um alles geht. Vor allem darum, am Leben, an der Welt nicht irre zu werden. Auch das macht sein Werk so aktuell.
Annette Schneider über Bastian Ader, jetzt zu sehen in der Hamburger Kunsthalle. Und Gregor Sander hat die Feuilletons vom 11. April gelesen.
Schweigen war der größte gemeinsame Nenner der Nachkriegszeit, stellt Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung fest und nimmt damit Bezug auf die vom Historiker Thomas Gruber in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlichten NSDAP-Mitgliedschaft von Siegfried Unselt. Und dann zählt der SZ-Autor auf, wer neben dem 2002 verstorbenen Suhrkamp-Verleger in der alten Bundesrepublik noch so Parteigenosse war. Wie ein Bundeskanzler, 2 Bundespräsidenten, zahlreiche Bundesminister, hunderte Bundestags- und Landtagsabgeordnete, tausende Richter, Lehrer, Journalisten, Finanzbeamte und Polizisten war er Mitglied der NSDAP. Die Biografie Siegfried Unselts muss deshalb nicht an einem zentralen Punkt neu geschrieben werden, meint Winkler und ist da mit allen anderen Feuilletons einer Meinung. Gerrit Bartels vom Berliner Tagesspiegel bezweifelt sogar, dass daraus ein Fall Unselt wird oder gar seine verlegerischen Leistungen, seine moralische Integrität in Frage gestellt werden könnten. Andreas Platthaus fragt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hätten all die genannten Suhrkamp-Autoren einen Verlag gewählt oder ihm die Treue gehalten, von dem bekannt gewesen wäre, dass sein Chef NSDAP-Mitglied war? Um eine Antwort hat der FAZ-Autor Jürgen Habermas gebeten. Ich hatte keine Ahnung von Siegfried Unselts Eintritt in die Partei, ebenso wenig Alexander Kluge. Ich glaube auch nicht, dass er mit einem der mir bekannten engeren Autoren darüber je gesprochen hat. Aber spielt der Umstand als solcher wirklich eine Rolle für die Beurteilung der Lebensleistung dieses Mannes, fragt Habermas. Wobei Platthaus in der FAZ noch vorsichtshalber hinterherschiebt, jüngere Autoren halten sich bislang mit Reaktionen zurück. Wenig zu erfahren war bisher auch von dem, was die neue Bundesregierung in Sachen Kultur so plant. Die Frankfurter Rundschau vermutet einen neuen Kulturstaatsminister, der sich als Berliner Senator schon reichlich unbeliebt gemacht hat. Wenn es bei der Berufung Joe Cialos bleibt, dann hat er sich letztlich auch gegen die 42-jährige Christiane Schenderlein durchgesetzt, die als kulturpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der CDU-CSU federführend die Arbeitsgruppe 14 zur Erstellung des Koalitionsvertrages angeleitet hat. Über parteiinternen Rückhalt scheint Cialo also trotz einiger politischer Rückschläge zu verfügen. Rückhalt beim FAZ-Herausgeber hätte ein Kulturstaatsminister Joe Cialo wohl eher nicht, auch wenn Jürgen Kaube das so ausdrückt, dass er den Namen Cialo gar nicht erwähnen muss. Nun wird eingewendet werden, die Kulturpolitik habe sich inhaltlich gar nicht mit der Kunst zu befassen, denn die sei ja frei. Ob das die Folgerung erlaubt, Kulturpolitik könne auch ohne Verständnis dessen, was sie fördert, betrieben und Leuten überlassen werden, die von Kunst so viel verstehen wie Andreas Scheuer von der Maut, sich vor allem mit Popmusik und Clubs auskennen oder mit Stadtteilfesten, ist zweifelhaft. In der Tageszeitung Die Welt erwartet Frederik Schwilden für uns alle nur eine Zeit der Angstsparer. Weil die Börsen so verrückt wackeln und das vermutlich noch eine Weile so bleibt. Der Weltautor rät aber vom Sparen ab, weil das doch traurig macht. Und überhaupt einige Miesepeter meinen ja, je mehr Geld man den bösen Reichen wegnimmt und den guten Armen gibt, desto besser ist es für die Gesellschaft. Finanzielles Eigentum könnte tatsächlich gleichmäßiger verteilt werden, aber eben nicht gerechter. Dazu ist diese Umverteilung eine recht freudlose Sache. Konsum hingegen macht allen Spaß. Das klingt doch ganz wunderbar. Allerdings fragen wir uns, wie in dieser Rechnung die guten Armen denn konsumieren sollen, wenn sie gar kein Geld haben. Aber vielleicht sollten wir da einfach nicht so kleinlich sein. Sonst enden wir noch, wie vom Weltautor angedroht, 200.000 Euro auf dem Konto, aber alleine in einem Pflegeheim der Johanniter sterben und die Welt und die Menschen in ihr hassen. Das ist die deutsche Definition von Glück.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 11. April. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast, zum Beispiel auch in der DLF-App.